Guten Morgen. Heute, das habt ihr ja schon mitbekommen, ist ein besonderer Gottesdienst. Und das nicht nur wegen der Taufe, sondern etwas, was wir in den letzten Monaten nicht sehr oft gehabt haben, ist die Tatsache, dass mehr Leute da herinnen sind als Kameras. Und aus dem Grund haben wir gedacht, werden wir mal schauen, dass wir das irgendwie ausnützen können. Und deswegen möchte ich euch gerne in eine kleine Umfrage mit einbeziehen. Und zwar die Frage, die ich an euch habe, ist, was ist die Bibel? Was habt ihr da so für Antworten dazu? Ihr könnt es einfach rausrufen, wird keiner mit dem Mikrofon rumrennen. Gottes Wort. Ich glaube, das war von da. Ein Buch. Ein dickes Buch. Ein sehr dickes Buch. Hat sonst noch jemand eine Idee? Die Wahrheit. Anleitung fürs Leben. Also danke, dass ihr euch da bereit erklärt habt, ein bisschen mitzumachen. Ich möchte die Frage mit dieser Folie beantworten. Was ist die Bibel? Und wahrscheinlich denken sich jetzt alle, okay, Informatiker, das sind wahrscheinlich irgendwelche ganz komplexen Formeln oder so irgendwas. Aber ich möchte es ganz einfach runterbrechen. Es hat nichts mit Informatik zu tun. Und zwar, die Bibel erzählt eine Geschichte. Die fängt am Anfang an und spannt sich im Prinzip über das ganze Buch und endet am Schluss. Und diese Geschichte, die die Bibel erzählt, setzt sich im Prinzip aus 6 Abschnitten zusammen. Der erste Abschnitt, dieser Pfeil nach unten, der symbolisiert die Schöpfung, wie Gott die Erde erschaffen hat, wie er Raum und Zeit erschaffen hat, wie er die Pflanzen, die Tierwelt erschaffen hat, wie er die Menschen erschaffen hat und wie er schlussendlich, so lesen wir, auf die Erde runtergekommen ist und mit den Menschen auch Gemeinschaft gehabt hat. Das zweite, was in der Geschichte passiert, ist ein X, ein Problem. Was ist das Problem? Wir wissen aus der Bibel, dass nachdem Gott die Menschen geschaffen hat, dass es nicht lange gedauert hat, bis die erste Sünde passiert ist. Mit der Sünde ist das Böse in die Welt gekommen. Die Sünde bedeutet, die Menschen haben sich gegen Gottes Autorität aufgelehnt und seitdem definiert dieser Zustand die Menschheit. Der große dritte Bereich unserer Geschichte, das ist im Prinzip der Großteil vom Alten Testament, den kann man als ein Versprechen bezeichnen. Und dieses Versprechen gibt Gott eigentlich gleich den Menschen, nachdem sie gesündigt haben. Und er wiederholt ganz eindeutig das Versprechen nochmal Abraham gegenüber. Und das ist das Versprechen, dass Gott eines Tages wieder diese Ordnung, die er geschaffen hat, wiederherstellen möchte. Und das ganze Alte Testament über Umwege und holprige Straßen, um das bildlich auszudrücken, ist diese Reise hin, dass dieses Versprechen erfüllt wird. Und dieses Versprechen wird durch Jesus am Kreuz erfüllt. Das Kreuz soll aber nicht nur das Kreuz symbolisieren, sondern das Evangelium an sich, begonnen von der Ankündigung von Jesu Geburt hin zu seinem Leben, zu seinem Wirken, zu seinem Tod, zu seiner Auferstehung und auch zu seiner Himmelfahrt. Das ist im Prinzip der Höhepunkt und der Mittelpunkt der biblischen Erzählung. Und der fünfte Bereich, der erinnert uns irgendwie an den dritten Bereich, das ist wieder eine längere Periode und im Neuen Testament wird ein Teil dieses fünften Bereichs beschrieben und ein Teil dieses fünften Bereichs, der ist aktuell. Ein Teil vom Neuen Testament ist fertig geschrieben und jetzt leben wir und sind irgendwie in diese Geschichte mit ein verflochten. Wie? Das erzähle ich euch später noch. Und schlussendlich kulminiert das Ganze darin, dass Gott wieder auf die Erde kommt, dass Jesus wieder auf die Erde kommt, dass wir, und das sagt auch der Name, den Jesus selber hat, Jesus wird ja auch als Immanuel bezeichnet, als Gott mit uns, Gott wird wieder zu uns kommen. Das ist dieser sechste Teil, mit dem endet das Neue Testament. Und das ist im Prinzip diese ganze Erzählung, die sich über die Bibel, die über die Bibel erzählt wird, begonnen von der Schöpfung und endet mit der neuen Schöpfung, wenn Gott sein Versprechen erfüllt, wieder alles neu zu machen. Was hat es jetzt mit der Taufe zu tun? Im dritten Teil wird diese Geschichte vom Volk Israel erzählt. Und ich möchte einen Teil dieser Geschichte vom Volk Israel herausgreifen. Die meisten werden ihn wahrscheinlich kennen. Ich werde einen ganzen Abschnitt daraus vorlesen. Und ich möchte aber das, was passiert ist, kurz euch erzählen. Und zwar, das Volk Israel lebt nun schon seit mehreren hundert Jahren in Ägypten. Und in Ägypten herrscht der Pharao und irgendwann ist ihm das Volk zu groß geworden. Er hat es versklavt und er hat versucht, die Geburtenrate der Israeliten zu kontrollieren, weil sie ihm zu viel geworden sind. Und das hat er dadurch erreicht, dass er alle männlichen neugeborenen Babys umbringen hat lassen. Das war seine Strategie, das Volk im Prinzip in Schach zu halten. Und wir lesen in 2. Mose Kapitel 2, und die Kinder Israel seufzten über ihre Knechtschaft und schrien, und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen, und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Kinder Israels, und Gott nahm sich ihrer an. Also Gott hat diese Verzweiflung, in der das Volk war, hat er gehört, er hat auf ihr Schreien gehört. Und von Kapitel 2 im zweiten Buch Mose, dann in den nächsten Kapiteln, wird es mit diesen 10 Plagen beschrieben. Die Geschichte ist wahrscheinlich bekannt. Durch diese Plagen, kann man sagen, knetet Gott den Pharao weich, bis er nach der 10. Plage bereit ist, das Volk ziehen zu lassen. Und dann, nachdem er das Volk ziehen lässt, unmittelbar danach, denkt er sich, wo sind meine ganzen Arbeiter hin? Auf einmal ist sein ganzer Income im Prinzip davon gewandert und er bereut seine Entscheidung und nimmt sein ganzes Kriegsvolk mit, sattelt seine besten Streitwagen und jagt dem Volk nach. Das ist das, wo ich jetzt euch aus Gottes Wort vorlesen möchte, was jetzt passiert. Ich werde versuchen, relativ schnell zu lesen, dass wir zeitlich durchkommen. Wer mitlesen möchte, das ist Kapitel 14, 2. Mose, Abvers 9. Und zwar bis 31. Da steht: So jagten ihnen die Ägypter nach mit allen Rossen, Streitwagen und Reitern des Pharao und mit seiner Heeresmacht und erreichten sie, als sie sich am Meer gelagert hatten, bei Pi-Hachiroth gegenüber Baal-Zephon. Und als der Pharao nahe zu ihnen kam, erhoben die Kinder Israels ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Kinder Israels sehr und sie schrien zum Herrn. Und sie sprachen zu Mose: Gibt es etwa keine Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast, damit wir hier in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Haben wir dir nicht schon in Ägypten dieses Wort gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Denn es wäre für uns ja besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht mehr wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Und der Herr sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? Sage den Kindern Israels, dass sie aufbrechen sollen. Du aber hebe deinen Stab auf, strecke deine Hand über das Meer und zerteile es, damit die Kinder Israels mitten durch das Meer auf dem Trockenen gehen können. Ich aber, siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, dass sie ihnen nachziehen. Dann will ich mich verherrlichen an dem Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht, an seinen Streitwagen, an seinen Reitern. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich am Pharao, an seinen Streitwagen und an seinen Reitern verherrliche. Da erhob sich der Engel des Herrn, der vor dem Heer Israels herzog, und trat hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen machte sich auf und trat hinter sie. So kamen sie zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und sie war für die einen Wolke und Finsternis, und für die anderen erleuchtete sie die Nacht, so dass diese und jene die ganze Nacht nicht zusammenkamen. Also die Ägypter und das Volk Israel. Als nun Mose seine Hand über das Meer ausstreckte, da trieb der Herr das Meer die ganze Nacht durch einen starken Ostwind hinweg, und er machte das Meer zu trockenem Land, und die Wasser teilten sich. Und die Kinder Israels gingen mitten in das Meer hinein auf dem Trockenen, und das Wasser war ihnen wie eine Mauer zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken. Die Ägypter aber jagten ihnen nach und zogen hinter ihnen her, alle Rosse des Pharaos, seine Streitwagen und seine Reiter, mitten ins Meer. Und es geschah, als die Morgenwache kam, da schaute der Herr aus der Feuersäule und der Wolke auf das Heer der Ägypter und verwirrte das Heer der Ägypter. Und er löste die Räder von ihren Streitwagen und brachte sie ins Gedränge. Da sprachen die Ägypter: Lasst uns vor Israels fliehen, denn der Herr kämpft für sie gegen die Ägypter. Da sprach der Herr zu Mose: Strecke deine Hand aus über das Meer, damit die Wasser wieder zurückfluten über die Ägypter und ihre Streitwagen und über ihre Reiter. Da streckte Mose seine Hand aus über das Meer, und das Meer kam beim Anbruch des Morgens wieder in seine Strömung, und die Ägypter flohen ihm entgegen. So stürzte der Herr die Ägypter mitten ins Meer, denn die Wasser fluteten zurück und bedeckten die Streitwagen und Reiter der ganzen Macht des Pharao, die ihnen ins Meer nachgefolgt waren, sodass auch nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Kinder Israels gingen trocken mitten durch das Meer, und das Wasser war ihnen eine Mauer zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken. So errettete der Herr Israel an jenem Tag aus der Hand der Ägypter, und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres. Da sah Israel die mächtige Hand, mit welcher der Herr an den Ägyptern gehandelt hat, und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Das ist es, was uns Gottes Wort über diese Situation mit dem Volk Israel und den Ägyptern beschreibt. Und was ganz klar hervorgeht aus dem Text, ist: Es geht in diesem Text um Errettung. Im Kapitel 2 hat das Volk noch um Errettung geschrien und hat es in der Hitze des Gefechts ganz offensichtlich wieder vergessen. Aber Gott schenkt an diesem Tag auf ganz dramatische Weise die Errettung. Und ich möchte es an diesen drei Punkten möchte ich euch ganz kurz da durchführen. Und zwar, wir wollen uns anschauen die Notwendigkeit der Errettung, die Durchführung der Errettung und die Folge der Errettung. Die Notwendigkeit der Rettung. Das Volk ist eingekesselt, auf der einen Seite die Ägypter, auf der anderen Seite das Schilfmeer, und die Ägypter greifen an oder wollen angreifen, und dem Volk ist klar, sie sind verloren. In ihrer Angst schreien sie zu Mose, sie geben ihm die Schuld an der Situation, und sie wünschen sich gar nicht weggegangen zu sein aus Ägypten. Sie sehen keinen Ausweg. Sie brauchen jemand, der sie rettet. Mose aber sprach zum Volk, das haben wir gerade gelesen: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht mehr wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Was sagt Mose? Fürchtet euch nicht, steht fest, seid still, der Herr wird für euch kämpfen. Der Herr ist euer Retter. Die Durchführung der Rettung. Wie wird das Volk gerettet? Fürs Volk ist klar, sie können sich nicht retten. Das merkt man an ihrer Panik und an ihrer Schreierei. Aber wir haben gerade gesehen, dass Gott ihnen verspricht, dass er für sie kämpfen wird. Aber wie rettet er sie? haben wir gelesen, als nun Mose seine Hand über das Meer ausstreckte, da trieb der Herr das Meer die ganze Nacht durch einen starken Ostwind hinweg und er machte das Meer zu trockenem Land. Wir sehen, dass Gott durch Mose rettet. Mose streckt seine Hand aus, der Herr verwandelt das Wasser durch diesen starken Ostwind an der Stelle in trockenes Land. Sie können durchziehen und Mose wird für das Volk durch Gottes Handeln zum Retter. Was ist die Folge der Errettung? Was war vorher? Als der Pharao nahe zu ihnen kam, erhoben die Kinder Israels ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Kinder Israels sehr und sie schrien zum Herrn. Bevor die Errettung stattgefunden hat, hat das Volk die Ägypter gesehen und sie fürchteten sich. Das war ihr Zustand vor der Errettung. Sie sehen ihre Not und sie fürchten sich. Was ist nach der Errettung die Situation? Da sah Israel die mächtige Hand, mit welcher der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn. Und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Was sehen wir jetzt als Folge der Errettung? Wir sehen, dass diese Furcht, die zuerst vor den Menschen war, vor dieser Übermacht, vor dem Volk der Ägypter, vor diesem unbezwingbaren Feind, dass diese Furcht sich durch die Errettung in einen Glauben auf den Herrn umgewandelt hat. Die Folge der Errettung ist also dieser Glaube. Nochmal zum kurz Wiederholen. In den paar Versen habe ich aufgezeigt, dass eine Notwendigkeit bestanden hat für Errettung, wie die Errettung passiert ist und was die Folge der Errettung ist. Ich habe euch vorher erzählt, dass das Ziel der Geschichte des Alten Testaments, quasi der Abschnitt 3, dass das Ziel Jesus ist. Nummer 4. Schauen wir uns jetzt an, was diese Geschichte mit Jesus und der Taufe und mit uns zu tun hat. Und dazu gehen wir jetzt ins Neue Testament und da möchte ich euch vorlesen, was der Apostel Paulus, wie der diese Geschichte, die wir jetzt gerade angeschaut haben, wie der sie auf die Taufe bezieht. Und da steht in 1. Korinther 10, Verse 1 bis 2, ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen sind und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und am Meer. Das heißt, Paulus sieht in dieser Geschichte, die wir jetzt gerade angeschaut haben, eine Parallele zur Taufe. Wir haben vorher festgestellt, dass das Volk einen Erretter gebraucht hat. Mose ist von Gott zu diesem Retter geworden, durch den Gott seinen Rettungsplan am Volk Israel durch Mose ausgeführt hat. Und Paulus verwendet eben dieses Bild der Taufe, um die Rettung zu beschreiben. Und an einer anderen Stelle sagt er, und zwar in Römer 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Genau, das war der Vers, den ich vorher vorgelesen habe. Alle in Abschnitt 2 sind durch diese Sünde, die gleich nach der Schöpfung in die Welt gekommen ist, alle stehen unter der Sünde. Gott hat uns Menschen aber nach seinem Bild geschaffen im Punkt 1. Und wir als Menschen hat Gott in Herrlichkeit geschaffen. Was sagt jetzt Paulus? Paulus sagt, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen. Durch diese Herrlichkeit, durch diese Sünde haben wir diese Herrlichkeit, die wir vor Gott eigentlich haben sollten, verloren. Die Sünde im Punkt 2 ist der Grund, dass wir diese Herrlichkeit verloren haben. Und das ist auch der Grund, warum wir Errettung brauchen. Deswegen schreibt Paulus weiter: Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dies, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. So wie die Rettung des Volks als Taufe beschrieben worden ist, so sagt Paulus, dass wir in Jesus in seinen Tod hineingetauft sind. Vorher hat er gesagt, dass das Volk in Mose hineingetauft ist. Mose, der das Volk gerettet hat. Und hier sagt Paulus jetzt, dass wir in den Tod von Jesus hineingetauft worden sind. Jesus als der Gottes Auftrag erfüllt, uns zu retten. Es beschreibt die Rettung, die Jesus am Kreuz vollbracht hat. Jesus ist gestorben, er ist begraben worden und er ist am dritten Tag wieder auferstanden. Und symbolisch wird genau das bei der Taufe ausgedrückt. Die Rettung, die schon passiert ist, die wird ausgedrückt dadurch, dass wir untergetaucht im Wasser mit Jesus gestorben sind, dass wir 3 Tage unter Wasser bleiben. Quasi mit Jesus, reduziert auf ein paar Sekunden in der Taufe, und dass wir mit ihm gemeinsam auferstehen. Deswegen kann Paulus in Vers 7 sagen, denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Und wir haben uns vorher angeschaut, was ist die Folge der Errettung? Was hat diese Errettung fürs Volk Israel bedeutet. Was bedeutet diese Rettung jetzt für uns? Dazu sagt Paulus, wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Genau wie der Tod nimmer über Jesus herrscht, herrscht der Tod auch nimmer über die, die an ihn glauben, die auf ihn getauft sind. Die Rettung, die an ihnen schon passiert ist, deutlich machen, mit Jesus gestorben zu sein, mit Jesus wieder auferstehen. Eines Tages wird Jesus wiederkommen. Das wird durch den letzten Pfeil ausgedrückt. Und die Errettung bedeutet, dass alle, die durch das Kreuz durch die Taufe ausgedrückt, diese Errettung erfahren haben von Jesus, die Errettung von der Schuld, die Errettung von dieser nicht selbst zu überwindenden Trennung, die auch das Volk Israel durch das Meer erlebt hat. Das Volk Israel hat einen Erretter braucht. Wir brauchen einen Erretter. Und wenn Jesus wiederkommt, dann werden die bei ihm sein in Ewigkeit, die von ihm errettet worden sind, die diese Errettung erfahren haben. Wir werden mit Jesus leben, wenn er wiederkommen wird. Ich habe euch vorher gesagt, was Immanuel bedeutet, Gott mit uns. Gott wird mit uns leben, so wie er es von Anfang an vor der Sünde im Paradies mit Adam und Eva bereits gemacht hat. Diese lange Geschichte der Bibel beschreibt diese durch Schuld zerbrochenen Plan und wie Gott seinen Plan wiederherstellt durch Jesus, unseren Erlöser. Wir können eines Tages mit Jesus sein. Gott ist mit uns. Das ist es, worum es bei der Taufe geht, auszudrücken und zu zeigen, dass wir das glauben, dass wir einen Erretter brauchen, der uns unsere Schuld wegnimmt, der uns von unserer Schuld befreit, dass wir uns nicht selber von unserer Schuld befreien können. Simon hat es letztes Mal erklärt, irgendwie, man müsste bis zum Mond springen können und schafft vielleicht 2,40 Meter und der Nico 1,40 Meter, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Wir können uns selber nicht befreien, wir können nicht bis zum Mond springen. Wir brauchen einen Erretter. Und den haben wir in Jesus Christus, unserem Immanuel, Gott mit uns. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir dürfen sehen in dieser Geschichte, die du erzählst, die du mit dem Volk Israel geschrieben hast, wie notwendig Rettung ist und wie notwendig ein Retter ist. Und du bist dieser Retter für die Menschen geworden. Für die Menschen, die sehen, dass sie einen Retter brauchen. Für die Menschen, die sehen, dass sie in dieser Schuld von Anfang an, die von Anfang an in die Menschheit gekommen ist, dass sie in dieser Schuld stehen und dass sie von dieser Schuld Errettung brauchen. Und Herr Jesus, du bist der Retter, der gekommen ist, der für diese Schuld bezahlt hat. Und wir können heute mit unseren vier Täuflingen uns mitfreuen, dass sie von dir errettet worden sind und dass sie das jetzt durch die Taufe zum Ausdruck bringen. Herr Jesus, ich möchte dir danken für dieses Wunder, dass du Menschen noch rettest. Und ich möchte dich bitten, dass durch das, was wir jetzt gehört haben aus deinem Wort, dass du dadurch in den Herzen weiterredest und dass du den Leuten zeigst, du möchtest auch heute noch retten, du möchtest sie retten. Herr Jesus, wir brauchen dich, unseren Erretter, unseren Immanuel. Amen.